Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Ich hol mir mein Leben zurück, ist das Thema dieser Predigt, die Sie jetzt vielleicht anhören. Es gibt Situationen, da sagen wir, mein Leben wurde mir genommen. Das meinen wir übertragen, das weiß ich schon. Da ist ein Mensch in einer Situation, dass er sagt, das ist kein Leben mehr, was ich da führe. Ich habe das schon oft erlebt und in der letzten Zeit ist mir das mehrfach begegnet in ganz verschiedenen Lebenssituationen, dass Menschen so drauf waren. Und ich habe wirklich Verständnis dafür. Aber gibt es denn da nicht irgendetwas, was uns trotzdem so gedanklich weiterbringen könnte? Ich habe da was entdeckt bei den alten Israeliten damals, als sie von Gott aus der Sklaverei befreit wurden. Und in dieser Geschichte gibt es doch einiges, was bedenkenswert ist. Ich hole mir mein Leben zurück. Sie hören jetzt eine Predigt aus einem Abendgottesdienst. Und übrigens, die Predigt ist 100% KI-frei erstellt worden und durchgeführt worden, nur falls es jemand interessiert. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Alles neu ist das Thema der Sommerpredigtreihe in diesem Jahr, liebe Gemeinde. Und jetzt kommt die nächste Predigt in dieser Reihe. Sie haben jetzt schon verschiedene Predigerinnen und Prediger gehört und es geht ja noch zwei Sonntage weiter. Heute Abend ist das Thema, ich hole mir mein Leben zurück. Denn manchmal braucht man selber was Neues in seinem Leben. Ich hole mir mein Leben zurück. So, jetzt will ich aber gleich am Anfang sagen, Sie machen das ja bei jeder Predigt so, dass Sie sich überlegen, passt das, was der Mensch da vorne sagt, zu meinem Leben, in meine Situation hinein. Und das passt mal und passt auch mal nicht. Und heute bitte ich Sie, das besonders gut zu prüfen, ob das, was ich sage, in Ihre Situation hinein passt, weil ich weiß, dass es in manche Situationen überhaupt nicht passt. Und vielleicht sagen Sie ja, nee, das ist nicht meine Situation, dann vergessen Sie es einfach und freuen Sie sich an den schönen Lieder in diesem Gottesdienst. Also, ich hole mir mein Leben zurück. Warum sagt ein Mensch das? Weil er der Meinung ist, mein Leben wurde mir weggenommen. Das ist kein Leben mehr, was ich habe. Und ich habe dieses Thema gewählt aus ganz verschiedenen Gesprächen in den letzten Wochen und Monaten, weil ich diesen Satz gehört habe, mein Leben wurde mir genommen. Da ist zum Beispiel jemand gestorben, der einem sehr nahe stand und dann fehlt ganz viel im Leben, wenn ein lieber Mensch nicht mehr da ist. Mein Leben wurde mir genommen. Jemand anders wurde schwer krank und das kann körperlich, das kann aber auch psychisch sein. Und dann ist, wenn man so schwer krank ist, nichts mehr wie vorher. Dann waren andere Situationen, da ging es um die Beziehung. Da hat eine Frau gesagt, dieser Kerl macht mein Leben kaputt. Gibt es natürlich auch andersherum, aber in diesem Fall war es so. Und manchmal ist es so, man wird betrogen oder man wird verlassen und dann sagt man, mein Leben wurde mir genommen. Ich habe auch mit Menschen geredet, die ganz unten sind. Also nicht nur arbeitslos, das ist schon eine Sache für sich allein, aber die sind aus dem System rausgefallen, aus unserem sozialen System. Das gibt es tatsächlich. Und einer hat gesagt, also wenn du aus dem System herausfällst, da kommst du nur ganz schwer wieder rein. Und nach allem, was ich erlebt habe, muss ich sagen, ja, das stimmt. Wenn man nicht Leute hat, die einem wirklich intensiv helfen, kommt man nur ganz schwer wieder rein. Und da war auch eine andere Situation, da war jemand über jede denkbare Belastungsgrenze hinaus belastet. Und ich denke eigentlich, hey, so viel kann ein Mensch gar nicht tragen. Mein Leben wurde mir genommen. In manchen Fällen ist das so, wenn man einen Angehörigen pflegt, nicht in allen, aber in manchen Fällen. Und Manchmal ist es auch so, wenn jemand alt und gebrechlich ist und der hat auch gesagt, das ist kein Leben mehr. Da könnte ich jetzt noch viele Situationen aufzählen. Allen gemeinsam ist das, dieser Satz, mein Leben wurde mir genommen. Und wissen Sie, manchmal gibt es wirklich einen Schuldigen, der einem das Leben genommen hat, in dem übertragenen Sinn. Und manchmal gibt es gar keine Schuldige, weil das Leben einfach so ist. Und manchmal ist es halt so. Und ich weiß, ich habe viele Situationen erlebt, wo ich selber sagen würde, das wird nie wieder so, wie es war. Also ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Aber dann, was, wenn ein Mensch in einer solchen Situation sagt, ich hole mir mein Leben zurück? Hat er eine Chance? Geht das überhaupt? Was muss sich da ändern oder was soll sich da ändern? Und das möchte ich heute beleuchten. Und wissen Sie was? Ich gehe noch ein paar Jahrhunderte zurück hinter Elia, weil ich denke, wenn ich mal so die Situation des Volkes Israel anschaue, das alte Volk Israel, die Hebräer, die Israeliten, wie sie in Ägypten so in der Gefangenschaft waren, da sind ähnliche Erfahrungen da. Die haben auch gesagt, uns wurde das Leben genommen. Und das, was aber jetzt kommt, das kommt danach. Das ist hochinteressant. Die waren also in Ägypten in der Sklaverei, mussten hart arbeiten, mussten Städte bauen als Bausklaven, waren nicht frei, sondern in Gefangenschaft, wurden drangsaliert, wo es nur ging, wurden schikaniert, wurden misshandelt. Und dann schrien sie zum Herrn und dann hat es eine Zeit gedauert. Und dann kam die Sache mit Mose. Gott hat sein Volk befreit, aus der Sklaverei, aus Ägypten herausgeführt. Und dann kam sogar diese Sache am Schilfmeer, wo er sie vor den Verfolgern gerettet hat. Und dann sind sie durch die Wüste gewandert. Ja? Völlig ungewohnt, heiß, anstrengend. Die Wüste ist sowieso lebensfeindlich. Dann ging das Trinken aus, dann ging das Essen aus. Und dann haben sie rebelliert. Und zwar folgendermaßen, ich lese Ihnen das mal vor aus dem zweiten Mosebuch, das Buch Exodus, Kapitel 16, ganz am Anfang. Da murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Mose und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Okay. Kennen Sie den Satz, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden? Also das trifft hier voll zu. Die sind mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ich will mich aber nicht erheben über die alten Israeliten, denn wissen Sie, mir ist aufgefallen, ich habe zwar andere Worte, aber ich rede manchmal ganz genau so in diesem Sinn. Also, ich muss halt ganz vorsichtig sein. Ich erkenne mich da wieder. Schauen wir es uns an. Was werfen die Mose vor und Aaron? Was soll anders sein? Was könnten sie vielleicht selbst anders machen? Wie könnten die sich ihr Leben zurückholen, wenn sie sagen, wir sind hier völlig ausgeliefert? Drei Gedanken dazu, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Das erste, ich will mal drauf schauen, wie die ihre Vergangenheit sehen und wie sie auf ihre jetzige Situation blicken. Denn das ist hier ganz eng verknüpft. Die Israeliten in der Wüste erinnern sich nämlich ganz genau. In Ägypten, da saßen sie an den Fleischtöpfen. Da hatten sie ein tolles Essen, da hatten sie Brot in Hülle und Fülle. Und ich frage mich, bitte, ich habe die Geschichte ganz anders gelesen. Ich dachte, die waren dort in der Gefangenschaft. Ich dachte, die wurden dort schikaniert und misshandelt. Die waren gar nicht frei. Ich dachte, die hatten da so harte Sklavenarbeit und der eine oder andere Pharao kam auf die grausige Idee, dass er jetzt alle Kinder umbringen lassen muss. Ich dachte, so war's. Haben die das denn alles vergessen? Aber sehen Sie, die Israeliten verklären ihre Vergangenheit. Sie reden von den Fleischtöpfen in Ägypten, die es meines Erachtens wirklich nicht gegeben hat. aber die sind sprichwörtlich geworden. Gell? Wenn Sie hören, die Fleischtöpfe, wir sitzen an den Fleischtöpfen oder ihr, ja, oder Fleischtöpfe in Ägypten, ist genau das hier gemeint. Brot in Hülle und Fülle meinen die. Und dann denke ich, wenn die mal länger nachdenken würden, dann würden sie sich vielleicht daran erinnern, so gut war es in der Sklaverei auch wieder nicht. Aber dann hätten sie vielleicht auch einen klareren Blick auf die jetzige Situation, in der sie sind. Denn, und das ist der Knackpunkt, wenn ich die Vergangenheit verkläre und sage, früher war für mich so viel besser, dann verbaue ich mir den Blick auf die Möglichkeiten, die sich mir jetzt in der Situation, in der ich bin, eröffnen. Den verbaue ich mir dadurch. Zum Beispiel die Israeliten. Hey, ihr wollt Fleisch, ihr sehnt euch zurück nach den Fleischtöpfen in Ägypten. Naja, schaut euch um, habt ihr nicht Tiere mitgenommen? Kann man vielleicht Rindersteak machen oder sowas, wenn ihr es unbedingt wollt? Also in der Bibel steht nichts davon, dass die beim Auszug aus Ägypten hätten Tiere mitgenommen. Aber könnte ja sein. Und die Lösung, die Gott für sie hatte, auf die sind sie, wären sie sowieso nie gekommen, dass da Wachteln kommen. Gell? Wachtelschwärme, die ja Wandervögel sind, fliegen über die Wüste, verirren sich manchmal und landen dann völlig erschöpft am Abend des Tages, lassen sich zu Tausenden nieder. Das gibt es heute immer noch, das passiert heute immer noch. Ist ja nicht unbedingt ein Wunder, sondern das kommt immer wieder mal vor. Aber dass es damals genau zur rechten Zeit war, am rechten Ort, da steckt schon Gott dahinter, würde ich sagen. Also, so war es damals. Wie ist das bei uns heute? Verklären auch wir die Vergangenheit? Schwelgen auch wir in der Vergangenheit? In der Vergangenheit schwelgen darf man. Aber da gibt es Leute, die singen die DDR-Hymne, weil es da sowohl so toll war in der DDR. Es ist doch viel wichtiger, dass wir die Möglichkeit sehen, die wir jetzt haben, den Blick dafür haben. Dass wir überlegen, wie kommen wir denn aus dem Schlamassel raus? Denn wenn wir das übersehen vor lauter Schwelgen in der Vergangenheit, dann das wäre ja verheerend. Gott hat den Israeliten klar gemacht, ich habe euch doch immer geholfen. Ich habe euch doch herausgeholt. Ich habe euch befreit, wisst ihr noch? Und ich werde auch jetzt helfen mit Wachteln oder auch Manna. Ich vertraue darauf, Gott schafft für uns Möglichkeiten, wie wir weiterkommen. Er eröffnet Wege, die wir gehen können. Aber wir brauchen einen Blick dafür. Beispiel für mein eigenes Vernageltsein, das war vor etlichen Jahren, 2020, Corona-Zeit, Sie erinnern sich, gell? Da haben wir uns im Kirchengemeinderat überlegt, wie machen wir das in diesem Corona-Jahr mit dem Gemeindefest, weil da wurden ja jede Woche wurden die Vorschriften geändert, was jetzt geht und was nicht geht. Das war richtig schwer nachzuvollziehen, wie man das jetzt machen kann, welches Hygienekonzept da gebraucht wird dafür. Und dann kam der Termin des Gemeindefestes immer näher und irgendwann haben wir dann festgestellt, das kriegen wir nicht hin, nicht annähernd, sowas wie ein Gemeindefest kriegen wir hin. Das war ein Moment der Trauer. Aber irgendwann, nachdem wir das festgestellt haben, kam uns die Idee, wir könnten es ja auch ganz anders machen. Und dann kam die Idee mit dem Gemeindefest daheim. Wir haben in Hausen beim Gemeindefest traditionell Schlachtplatte. Wird in diesem Jahr auch wieder so sein. Und dann haben wir gesagt, okay, dann sollen die Leute halt das Gemeindefest daheim feiern. Und haben die Zutaten für eine Schlachtplatte abgepackt, in Tüten, haben Rezept dazugelegt, haben die Leuten gesagt, Leute, ihr könnt die Tüten bei uns bestellen, dann liefern wir die euch aus, Kontakt an der Haustüre ist soweit erlaubt und dann macht ihr euer Gemeindefest daheim. Das war eigentlich eine tolle Aktion, die auch die Leute wertgeschätzt haben. Aber wissen Sie, da sind wir erst draufgekommen, als wir aufgegeben haben, das traditionelle Konzept von Gemeindefest, das wir im Kopf haben, irgendwie versuchen zu verwirklichen unter Bedingungen, wie es halt dann ging. Erst als wir das aufgegeben haben, diesen Blick in die Vergangenheit, erst dann kam diese Idee auf. Nicht die Vergangenheit verklären, sondern sich die Gegenwart genau anschauen. Und nur dann sehen wir, wie es weitergeht. Das ist das Erste, was ich mit Ihnen teilen will. Und der zweite Gedanke, da frage ich mal die Israeliten nach der Verantwortung. Also, das Volk Israel ist in der Wüste und murrt und rebelliert gegen Mose und Aaron. Ihr habt uns herausgeführt in diese Wüste, dass ihr die ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Also, Mose ist schuld, Aaron ist schuld, Gott ist schuld, die da oben sind schuld. Oh, wie oft höre ich das, die da oben sind schuld. Die anderen sind an meinem Elend schuld. Meine Ex ist schuld. Mein Ex. Meine Eltern sind schuld. Meine Kinder sind schuld. Die bucklige Verwandtschaft ist schuld. Meine Geschwister sind schuld. Es gibt Parteien, die machen auf dieser Basis einen ganzen Wahlkampf. Ich denke oft genug selbst auch so. Die anderen sind schuld an meinem Elend. Und wissen Sie was, kann ja sein, dass da was dran ist. Das ist ja nicht immer völlig aus der Luft gegriffen. Kann ja sein, dass da was dran ist. Der Punkt ist nur, das hilft mir überhaupt gar nicht weiter, wenn ich darauf bestehe, die anderen sind schuld. Wenn ich in dieser Einstellung verharre, dann ändert sich gar nichts in meinem Leben. Ich habe es ausprobiert, ich sage es Ihnen. Es verändert sich erst dann was, wenn ich selbst Verantwortung für mein Leben übernehme, wenn ich selbst die Sache in die Hand nehme, wenn ich sage, ich lasse mich jetzt nicht mehr von denen ausbremsen. Ich hole mir jetzt mein Leben zurück. Ich weiß nicht, wie das damals gegangen wäre bei den Israeliten. Da waren ja die da oben schuld für die Israeliten, aber vielleicht wäre es manchmal ein Punkt, sich mit denen da oben zusammenzusetzen, sich zu beraten, anstatt ihnen Vorwürfe zu machen und an einem Tisch zu sagen, Leute, wie kriegen wir den Karren aus dem Dreck, wie kriegen wir den wieder flott, wie kommen wir aus dem Schlamassel wieder raus? Oder indem wir überlegen, was wir selbst tun können, was ist das, was ich tun kann? Sagen Sie ruhig dazu, Handlungsoptionen ausloten. Können Sie gerne so nennen. Und wenn es nur ganz kleine Schritte sind, ich will es machen und es selber machen. Also selbst die Verantwortung für mein eigenes Leben übernehmen, wäre vielleicht ein Tipp dann für die Israeliten. Und wissen Sie was, manchmal reicht dann sogar noch die Kraft, das ist das Überraschende, um etwas für andere zu tun. Beispiel. Kennen Sie Werner Reuter aus Gülstein? Kennt ihn jemand? Manche kennen ihn. Okay, also, was hat er gemacht? Der hatte, es war Krise im Irak, Flüchtlingscamps im Nordirak, da waren viele Leute in solchen Flüchtlingslagern. Und klar, die großen Organisationen müssen da was tun, die UN. Und irgendwann hat Werner Reuter gesagt, so, nicht die da oben, sondern ich will was tun. Und Sie wissen ja, wie es war. Dann hat er angefangen, Dinge zu sammeln, die gebraucht werden, Hilfsgüter, und ist selber mitgefahren mit einem 40-Tonner darunter, durch die Türkei durch, in den Nordirak. Ich habe mal mit ihm geredet, mir das erklären lassen. Und so oft, weiß nicht, 20, 30, 40 Lastwagen waren es am Schluss dann, bis er es altershalber nicht mehr machen konnte. Nicht die da oben, sondern selber. Das ist vielleicht ein extremes Beispiel. Zum Schluss der dritte Gedanke. Und da will ich mal auf Gott schauen. Also was will eigentlich Gott bei der ganzen Sache? Und das ändert schon was, wenn man sich darüber ein bisschen klar wird. Also die Israeliten behaupten ja, Gott wolle sie in der Wüste umbringen. Und irgendwie haben die recht viel Humor. Vielleicht ist auch Sarkasmus dabei. Weil sie ja sagen, das hätten wir gleich in Ägypten haben können, da hätten wir uns die Anstrengung der letzten Wochen gespart. Übrigens, als sie vom Schilfmeer gestanden sind, haben sie gesagt, wörtlich aus der Bibel, in Ägypten gab es doch auch Gräber. Wieso müssen wir hier neue schaufeln? Hätten wir uns da reinlegen können? So waren die überhaupt drauf. Die beschweren sich zwar immer nur bei Mose und Aaron, aber Mose war völlig klar, das geht gegen Gott. Nicht, weil er sich und Gott nicht auseinanderhalten konnte. sondern weil er gemerkt hat, was dahinter steht. Ein paar Zeilen später heißt es nämlich in der Bibel, ihr murrt gegen den Herrn. Und Gott hat das auch immer auf sich bezogen, diese Rebellion der Leute. Sie sagen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand. Denn ihr habt uns daraus herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Und wissen Sie, das ist schon eine heftige Unterstellung für Gott. Gott will uns umbringen. Das ist schon ein starkes Stück. Gott hat sie doch befreit. Ich meine, er hatte doch den Plan, sie herauszuführen aus Ägypten, und zwar nicht in die Wüste, damit sie dort sterben, sondern in ein neues Land, wo sie in Freiheit leben können. Wie können die das einfach so vergessen? Wie kann ich das immer wieder vergessen und denken, was Gott alles macht? Ich will nicht überheblich sein. Wie ist das bei uns heute? Diese Überlegungen, ich gucke mir meine Situation an, die ist echt schwierig, die ist schlimm. Es geht mir richtig schlecht und dann denke ich, was macht Gott eigentlich gerade mit mir? Was soll das hier? Aber stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich, dass wir, wenn es uns schlecht geht, an unserer Situation erkennen, wie Gott zu uns steht? Das ist eine wichtige Frage. Wir sagen in der Regel, ohne mit der Wimper zu zucken, ich vertraue auf Gott. Prima. Schön. Aber es ist so schwer, Gott mehr zu vertrauen als unsere eigenen Erfahrungen. Es ist so schwer, auf Gottes Güte zu vertrauen, wenn wir meinen, dass unsere Situation gerade das Gegenteil von Güte ist. Das ist echt schwer. Und ich hab mal bei Dietrich Bonhoeffer reingeschaut, dieser Theologe, der zur Zeit des Dritten Reiches gelebt hat. Der wurde von den Nazis ins Gefängnis geworfen, Berlin, Tegel, da war er 1943. Und als die Leute haben das sofort rausgekriegt, der ist Pfarrer. Und dann haben seine Mithäftlinge ihn angesprochen und gesagt, Mensch, kannst du nicht Worte aufschreiben, wie wir beten können? Und Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, okay, ich probier's. Und dann hat er dieses Morgengebet geschrieben, das wir heute auch haben. Und darin ringt er um den inneren Frieden, um eine innere Ausrichtung. Ich lese den Anfang mal vor. Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln. Ich kann es nicht allein. In mir ist es finster. Aber bei dir ist Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den rechten Weg für mich. Da merkt man richtig, wie schwer es ihm fällt, das, was da im Gefängnis passiert, was er da erlebt, das zusammenzubringen. Das, was es mit ihm macht. Umso verblüffender ist das Ende dieses Morgengebets. Ich lasse den Mittelteil mal weg, ich lese mal das Ende vor. Du hast mir viel Gutes erwiesen. Lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen. Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann. Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen. So betet Bonhoeffer im Gefängnis. Und ich frage mich, wie kann er das sagen? Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen. Der ist im Gefängnis. Der ist in Lebensgefahr. Er weiß gar nicht, ob er wieder rauskommt. Und trotz allem, was Bonhoeffer im Gefängnis erlebt, denkt er, dass Gott Gutes für ihn will. Also das heißt, Bonhoeffer denkt genau andersherum als das, was ich vorhin beschrieben habe. Genau anders wie die Israeliten. Das volle Gegenteil. Er sagt erstens, Gott ist gut zu mir, er ist wohlgesonnen. Er begegnet mir mit Frieden, Licht, Geduld, Liebe, Hilfe, wie er es in seinem Gebet geschrieben hat. Und dann kommt für ihn zweitens, das bedeutet, er will mir durch meine jetzige Situation nicht schaden. Gott will mir nicht schaden, sondern er will mich trotz allem, was ich erlebe, durchtragen und weiterbringen. Und manchmal denke ich, wie wäre das, wenn ich so wie Bonhoeffer auf das Leben blicken könnte und so von ihm lernen könnte. Nicht meine schlimme Situation betrachten und daraus ableiten wollen, wie Gott zu mir steht, sondern zuerst auf Gott schauen und dann erkennen, Gott ist der, der mich trägt, der zu mir hält. Und dann erst auf meine Situation schauen und sagen, Gott, dann hast du einen Weg für mich. Dann heißt es nämlich, ich erlebe Schlimmes und ich darf das Gott klagen. Dazu haben wir ja die Klagepsalmen in der Bibel, die haben ja einen Sinn. Ich darf das Gott klagen, wie mir es geht. Aber gleichzeitig ist da für mich Friede, Liebe, Geduld, Hilfe. Gott hat mich immer noch lieb, auch wenn ich das erlebe, was ich erleben muss. Gott trägt mich durch die Situation hindurch und manchmal gibt er mir sogar die Kraft, aktiv zu werden. Und dann sage ich, ich hole mir mein Leben zurück, Schritt für Schritt. Das heißt ja, ich mache in aller Schwachheit, die in mir ist, einen Schritt mit meinen eigenen Beinen nach vorne. Ich tu's. Ich nehme mir einen Punkt vor und den packe ich jetzt an. Und sehen Sie, so rum, wie Dietrich Bonhoeffer denkt, das war für mich so wichtig, das zu erkennen. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, in der Bibel zu lesen, weil dann weiß ich, wie Gott zu mir steht. Jesaja 43, du bist wertvoll in meinen Augen, sagt Gott. Ich habe dich lieb. Und das erkennen wir nicht, wenn wir unsere augenblickliche Situation anschauen. Das erkennen wir nur aus der Bibel und wenn wir mit Leuten sprechen und uns von ihnen das zusprechen lassen, die die Bibel auch kennen. Sehen Sie, das lerne ich an diesem alten Volk der Israeliten, die damals in der Wüste angefangen haben zu rebellieren und zu murren. Ich lerne diesen besonderen Blick auf meine Situation, erstens die Gegenwart anschauen, nicht die Vergangenheit erklären, sondern genau anschauen, wie ist es jetzt und dann sehen, wie es weitergeht und die Möglichkeiten sehen, die Türen, die Gott aufmacht. Das ist das Erste. Und das Zweite, die Sache mit der Verantwortung. Ich will es nicht auf die da oben schieben oder auf die anderen, die alle schuld sind an dem, was ich erlebe, sondern selbst die Verantwortung für mein Leben übernehmen. Ich will mein Schicksal dann selbst in die Hand nehmen und die Sache selber gestalten. Und das Dritte, ich will mal darauf achten, was Gott wirklich will für mich. Gott ist gut zu mir, er ist mir wohlgesonnen, er begegnet mir mit Frieden, mit Geduld, mit Liebe, er hilft mir. Und das bedeutet, er will mir auch in der jetzigen Situation nicht schaden, sondern er will mich durchtragen und weiterbringen. Und mit der Kraft, die Gott uns dann gibt, können wir vielleicht doch sagen, ich hole mir mein Leben zurück. Amen.